So, Predigtthema heute, eine unbesiegbare Waffe. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns eine Waffe gegeben hat, die unbesiegbar ist. Es gibt mehrere Waffen, von der die Bibel redet. Eine der Waffen ist das Schwert des Geistes, ja, ist das Wort Gottes, in dem wir Mark und Bein zertrennen können. Ja, ich möchte heute auf eine andere Waffe eingehen und wir werden uns eine Geschichte aus dem Alten Testament angucken. Ich hoffe, ihr seid gnädig mit mir, weil ich möchte das gesamte Kapitel mit euch gemeinsam lesen. Und dann will ich auf einzelne wesentliche Teile eingehen, auf ein paar prägende Punkte. Ich möchte euch 5 Schlüssel mitgeben und zum Schluss möchte ich euch einen wesentlichen Schlüssel dieser Geschichte mitgeben, okay? Mich hat das so bewegt die Woche und ich habe das immer wieder gelesen und immer mehr Sachen sind so rausgestochen für mich. Also ich lade dich ein, auch wenn du die Woche dann, die kommende Woche so für dich gestaltest, lest diese Geschichte ruhig nochmal ein paar Mal. Es ist so, so ermutigend. Wir gucken uns die Bibelstelle aus der 2. Chronik Kapitel 20 an. 2. Chronik Kapitel 20, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne auspacken. Und zwar geht es in der 2. Chronik, Kapitel 20, da geht es um einen Mann, um einen König, der heißt Josaphat. Und Josaphat war der König von Juda. Also am Anfang gab es ein Königreich, das Königreich Israel. Und dann kam es irgendwann zur Aufspaltung dieses Königreiches. Und dann gab es ein Nordreich, das war Israel und hatte Bestand in Israel. Und das Südreich war das Königreich von Juda. Und das Königreich von Juda war wesentlich kleiner wie das Nordreich. Es war um die Stadt Jerusalem herum. Ja, es war zum einen wesentlich der Stamm Juda, der das beinhaltet hatte. Ja, und auf jeden Fall, der Josaphat war einer dieser Könige dann in dieser Reihe. Er war der König von Juda, er regierte in Jerusalem. Bis Salomo übrigens, wen es interessiert, bis Salomo war es ein ungeteiltes Reich und nach Salomo, bei Jerobeam wurde dann das Reich aufgeteilt. Und dieser Josaphat, er war der Nachfolger des Königs Asa von Juda. Seine Regierungszeit, wenn es noch interessiert, war 873 vor Christus bis 849. Der war 25, glaube ich, als er König wurde. Also ganz, ganz spannend. Und was cool ist, wenn wir die Kapitel davor lesen, da kommt immer wieder ein wesentlicher Satz, den ich ganz spannend finde, nämlich, dass immer wieder gesagt wird, dass er ein Mann ist, der tat, was recht war vor den Augen des Herrn. Josaphat war ein Mann, der tat, was recht war vor den Augen des Herrn. Und deswegen hatte der Herr wohlgefallen. Und auf jeden Fall kommen wir jetzt in diese Geschichte hinein. 2. Chronik 20. Ja? Und es ist eine spannende Geschichte, weil es eine total herausfordernde Geschichte ist für dieses Volk Juda. Ja, und für diese Situation und auch für den Josaphat, der große Verantwortung hat. Weil wer von euch weiß, dass es eine große Verantwortung ist, ein König zu sein und jemand zu sein, der eine ganze Menschenmenge anleitet und anführt. Du musst große Entscheidungen treffen. Ja, wer von euch weiß, wie schwierig das gerade zum Beispiel für den Präsidenten der Ukraine ist. Täglich muss er wesentliche Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod entscheiden vom Volk der Ukraine. Ja. König zu sein ist nicht einfach und dieser Josaphat, wir können einige Schlüssel mitnehmen, wie er Entscheidungen trifft und was für ihn wesentlich ist und was auch für das Volk wesentlich ist. Das wollen wir uns angucken. Also wir lesen jetzt einfach mal ein bisschen und spitzt einfach eure Ohren, ihr müsst nicht mitlesen, wenn das für euch zu anstrengend ist. Ihr könnt mir auch einfach zuhören, ich versuche mich deutlich zu artikulieren. Und wir fangen an in Vers 1, da heißt es: Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Meonitern zum Kampf gegen Josaphat. Also das waren 3 Völker, die so um Israel und Juda herum sich verteilt hatten. Und diese 3 Völker kamen jetzt und haben Juda angegriffen. Okay? Sie kamen zum Kampf gegen Josaphat, nicht nur natürlich gegen den König, sondern gegen dieses Volk Juda. Und man kam und berichtete Josaphat: Und eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hazezon-Tamar, das ist En-Gedi. Vers 3 dann, da fürchtete sich Josaphat. Und was ist seine Reaktion? Und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Die erste Reaktion von Josaphat war, als er diese Krieger gesehen hat, die in großer Überzahl waren, er fürchtete sich. Es ist in Ordnung, wenn wir manchmal negative Emotionen haben. Ja, es ist in Ordnung, Angst auch zu haben und sich zu fürchten in Situationen. Was nicht in Ordnung ist, ist in diese Emotion zu verharren, sondern mit dieser Emotion zum Herrn der Herren zu gehen und zum König der Könige. Und das ist das, was Josaphat hier macht. Ja, er kommt mit dieser Angst und er fängt an, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten in ganz Juda aus. Also was Josaphat machte war, er baute nicht zuerst die Armee auf, sondern seine erste Reaktion war, er begegnete dieser Situation spirituell. Er ging direkt in den geistlichen Kampf. Und Juda versammelte sich, um vor dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um dem Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist und bist du der Herrscher über alle Königreiche der Nationen und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Spannend, was er jetzt macht. Er fängt an, wie wenn Gott es nicht sich daran erinnern würde. Ja, Gott ist allwissend. Aber er fängt an, Gott daran zu erinnern, wer Gott ist. Bist du nicht dieser Herr, der das und das? Und dann nicht nur das, dann sagt er auch, und bist du nicht auch der Gott, der das und das schon in der Vergangenheit für uns getan hat? Er erinnert sich daran, was Gott in seinem Leben, im Leben des Volkes Israel getan hat und wer Gott ist. Okay? Und er erinnert Gott daran. Spannend. Ja, dann nehmen wir hier ein bisschen was weg, ein paar Verse, da redet im Endeffekt Josaphat weiter darüber und erinnert Gott an das, was er in der Vergangenheit getan hat und versprochen hatte. Könnt ihr euch angucken, er gibt eine ganze Liste von Dingen in seinem Gebet und wir gehen dann einfach weiter auf Vers 12 dann und in Vers 12 geht es dann weiter und da fragt nochmal Josaphat, unser Gott, willst du sie nicht richten? Und hier redet er von diesen anderen Völkern. Willst du diese anderen Völker, die uns gerade attackieren, nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Also, erster Punkt war, Josaphat hat direkt Gott gesucht. Er hat einen Fasten ausgerufen. Dann hat Josaphat den Herrn daran erinnert, wer er ist. Und dann geht er nochmal darauf ein, nicht nur Gott wollen wir suchen, sondern ich richte meine Augen komplett auf ihn. Ich richte meine Augen weg von allem anderen, was passiert. Ich richte nur meine Augen auf ihn. Herr, du alleine genügst. Wir schauen dich an. Und spannend ist, und das ganze Volk tut es ihm nach. Sogar die Kinder, sogar die Kleinen. Wenn wir Vorbilder sind für die Kinder, dann fangen sie an, uns nachzuahmen. Ja? Und das Gleiche zu tun. Wenn du anfängst, zu Hause in deinem kleinen Kämmerchen auf die Knie zu gehen und Gott anzubeten, und dann rennt dein Kind rein in dieses Zimmer und sieht dich vor dem Herrn, wie du voller Tränen bist, voller Hingabe bist, dann macht es was mit deinem Kind. Das macht was mit deinem Kind, dich so zu sehen vor dem Herrn und dein Herz vor dem Herrn auszuschütten. Und dein Kind wird in der Zukunft, davon bin ich überzeugt, dasselbe tun, weil du das Vorbild bist. Ja? Das Volk fängt an, das Gleiche zu tun. Sie fangen alle an, das gesamte Volk fängt an, ihr Angesicht zum Herrn auszurichten. Wir schauen auf dich, egal wie gerade die Situation aussieht. Erste Priorität ist nicht, unsere Armee aufzubauen. Erste Priorität ist, zu dir zu kommen, weil du bist die Quelle. Ja? Spannend, oder? Ich habe übrigens einen Eindruck in der Vorbereitung gehabt, das war wie so, das kam so mitten in diesem Teil, so in mein inneres Auge. Ich habe einen Eindruck gehabt, ich habe eine Frau gesehen, die auf ihren Knien weinend war zu Hause im Gebet. Irgendeine Frau habe ich gesehen, die weinend zu Hause im Gebet auf den Knien war. Ich weiß nicht, was die Situation ist, in der du steckst. Ich weiß auch nicht, was die Situation ist, zu der du da gebetet hast in dieser Situation. Was auch immer das war, was ich gehört habe, ist, dass Gott sagt, ich sehe dich. Und dann habe ich ihn gehört, wie er gesagt hat, und dein Name ist in den Himmel geschrieben. Dein Name ist in den Himmel geschrieben und deine ewige Belohnung wird riesig sein. Diese drei Dinge habe ich gesehen. Ich sehe dich, dein Name ist im Himmel geschrieben und die Belohnung wird riesig sein. Gott ermutigt dich heute Morgen, bleib dran. Ja, bleib dran. Ich sage nicht, dass all die Dinge, die du ausbetest, in Erfüllung kommen. Aber was ich dir sage, ist, Gott wird es mächtig belohnen und er ist da. Und vielleicht werden die Dinge auch erfüllt. Dafür beten wir natürlich auch, weil er ist ein Gott, der Unmögliches möglich macht. Unmöglich ist keine Option. Also, wir lesen weiter. Vers 14. Ist jetzt richtig cool. Ist einer meiner Lieblingsmomente von dieser Geschichte. Und auf Jahaziel, das war irgendeiner, also irgendeiner aus dem Volk. Und auf Jahaziel, auf ihn kam der Geist des Herrn, mitten in der Versammlung. Und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht ihr gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie aus dem Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Das ist so cool. Sie suchten ihn, sie schauten auf ihn und dann fängt an, Gott eine Antwort, Gott gibt eine Antwort. Gott fängt an, zum Volk zu reden. Das ist eigentlich ziemlich cool, irgendein Nobody steht auf und fängt es dann an zu prophezeien. Und spannend ist jetzt gleich die Reaktion, wie Josaphat und das gesamte Volk das wirklich direkt für bare Münze nehmen. Wow, jetzt hat Gott geredet. Bam. Das, was der Janik gerade prophezeit hat, das war das Wort, das ich vom Herrn krieg heute Morgen. Ich glaube das, ich nehme das. Ja, ich nehme das, so wie das ganze Volk das jetzt hier nimmt, in dieser aussichtslosen Situation. Ja, und dann, das ist so cool, weil Gott gibt ihnen einen kompletten Strategieplan. Fürchtet euch nicht, ihr braucht keine Angst haben. Das ist mal das Erste, er entgegnet der Emotion, die Josaphat direkt am Anfang hatte. Ja, Gott sieht dein Herz und er sieht deine Situation und er sieht deine Emotion und er begegnet dir. Fürchte dich eben nicht. Und dann redet er weiter und jetzt gebe ich euch folgende Strategie. Die werden ganz genau dort auftauchen, ja, die werden genau in diesem einen Tal sein und dann, ja, dann müsst ihr nicht mal kämpfen, sondern ich werde für euch kämpfen. Aber geht da einfach mal hin und schaut einfach mal, wie die da ist in diesem Tal, was war es, in der Wüste Jeruel, im Tal, in der Anhöhe von Zitz, ja, kommen sie herauf. Ah, es ist so cool, wie detailliert dann Gott da einfach antwortet und drauf eingeht und ihnen einen Strategieplan gibt. Boah, ich möchte es erleben. Ich möchte es erleben, wenn ich wesentliche Entscheidungen treffe. Boom, und dann kriegen wir einen Download vom Himmel, wo er plötzlich ganz detailliert sagt, so, und jetzt habt ihr diese unmögliche, aber macht diese folgenden Schritte. Es ist so gut. Da ist so viel Kraft im Suchen und im Anschauen des Herrn und dann im Empfangen von ihm. Er redet zu uns. Und jetzt die Reaktion auf dieses Reden, dieses irgendeines Mannes, ja, die Reaktion, ist so gut, von Josaphat ist: Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Wann fangen sie an, Gott anzubeten? War da schon der Sieg errungen? Im Physischen. Sie waren noch nicht mal im Kampf. Ja? Sie wussten noch nicht mal, ob das hundertprozentig passiert. Nein. Sie nahmen das Reden im Glauben an, so wie wenn der Sieg schon eingefahren wurde. Und sie fangen an, auf die Knie zu gehen und sie fangen an, Gott anzubeten. Danke, Vater, für das Versprechen, das du in mein Herz hineingelegt hast. Weil du geredet hast, weiß ich 100%, dass du es erfüllen wirst. Und deswegen kann ich jetzt schon anfangen, dich zu anbeten. Weil du bist würdig. Und sie fangen an, den Herrn anzubeten. Sie fallen alle auf ihre Knie. Ja? Und sie beten ihn an. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um dem Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Die fingen an zu brüllen und ihn zu loben und laut zu singen. Bevor irgendwas passiert ist, Leute. Es ist nicht nichts passiert. Nee, der Herr hat gesprochen. Ja, aber sie haben es genommen, dieses Reden, das dieser eine Mann vom Herrn hatte. Sie haben das genommen als ein Hoffnungsschimmer und haben angefangen. Und es hat sie motiviert, den Herrn anzubeten, bevor sie die Erfüllung der Verheißung gesehen haben. Und sie machten sich auf des Morgens früh. Jetzt sind sie gehorsam. Jetzt sind sie gehorsam dem Reden gegenüber. Sie machen sich auf des Morgens früh und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte: Hört mir zu, Juda, ihr Bewohner von Jerusalem. Der König ergreift jetzt wieder das Wort, ja, und er sagt: Glaubt an den Herrn. Das ist ein wesentlicher Moment. Wir haben jetzt ihn angebetet, wir haben das Wort genommen, aber jetzt glaubt an den Herrn, glaubt diesem Wort. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und dann geht's weiter, Vers 21. Und er beriet sich mit dem Volk, und jetzt kommt eine unfassbare Strategie. Wirklich. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen: Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Sie haben nicht die besten Elitesoldaten nach vorne gestellt, sie haben nicht die Spezialpanzer vorne hingestellt, natürlich Panzer gab es damals nicht, aber die speziellen Kämpfer mit den richtigen Ausrüstungen, die in der vordersten Front sein sollen. Sie haben Sänger, Sängerinnen, Lobpreiser nach vorne gestellt. Die hatten wahrscheinlich nicht mal eine Rüstung an. Ja, nee, hatten sie nicht. Also zumindest heißt, sie waren im heiligen Schmuck gekleidet. Ja. Und die sind vor der Armee losgezogen und haben Lobpreis gemacht. Die Gegner haben sich wahrscheinlich gedacht, was kommen jetzt da für Verrückte an? Die da ihren Stammtanz machen oder keine Ahnung, wie das dann ausgesehen hat. Ja, und da tanzen vor dem Herrn und Lobpreis machen und Musik machen. Spinnen sie jetzt komplett, wieso feiern die, wenn wir die jetzt angreifen und die platt machen? Wir sind doch zahlenmäßig komplett überlegen. Ja, die haben angefangen zu feiern und Gott zu loben. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne im Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir. Jetzt fangen die an, sich gegenseitig abzuschlachten. Die müssen nicht mal ein einziges Schwert ziehen in diesem Kampf. Sie standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Hä? Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin, und sie sahen sich nach der Menge um, und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen, niemand war entkommen. Moment, die kommen jetzt erst an zum Gucken. Also die waren wirklich 0,0 in den Kampf involviert. Deren Kampf war, Gott zu loben. Deren Kampf war, Gott zu anbeten und ihn zu erheben. Und der Herr fing an, Verwirrung in die anderen drei Völker zu bringen. Dann haben sie angefangen, sich gegenseitig anzugreifen. Dann haben sie sich noch so entzweit, dass das gleiche Volk sich auch noch gegenseitig ab... Völlig verrückt. Also jetzt können wir mal noch drüber diskutieren, ja, über die ganze Brutalität. Das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, okay? Ja, es geht jetzt mal um die Grundtatsache dessen, dass in dieser Situation diese drei Völker kamen und das Volk Juda zerstören wollten und Gott aber eingegriffen hat, ja. Und das ist so krass. Das ist so, so krass. Und sie sahen, also nochmal Vers 24, und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin und sie sahen sich nach der Menge um und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kam Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. Jetzt werden die auch noch gesegnet. Die werden gesegnet, dass sie attackiert wurden. Das ist so krass. Wo war ich jetzt? Tragen konnten, genau. 3 Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Und am 4. Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, denn dort dankten sie dem Herrn. Daher gab man diesem Namen den Namen Tal Beracha bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück mit Josaphat an ihre Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Hä? Wenn wir nochmal einige Verse vorher gucken, was war dann die erste Reaktion? Angst und Furcht. Das Resultat am Ende ist, Gott hat ihnen Freude gegeben, dass sie angegriffen wurden. Ja? Sie wurden reich ausgestattet mit neuen Dingen. Ja? Sie wurden gesegnet. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ja? Und sie kamen nach Jerusalem zum Hause des Herrn mit Harfen und mit Zittern und mit Trompeten. Und das Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder. Und sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und das Königreich Josaphats hatte Ruhe und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Das ist auch noch krass. Also Gott legt immer noch weiter einen drauf. Ja. Was dadurch passiert ist, alle anderen Völker, die vielleicht auch noch irgendwann in Zukunft auf die Idee kommen könnten, das Volk Juda anzugreifen, die werden in Angst und Schrecken gebracht. Okay, von dem verrückten Volk, von dem kleinen Volk da, um das Jerusalem da außenrum, da gehen wir definitiv nicht hin. Ja, weil irgendwie crazy. Da haben sich drei andere Völker einfach abgeschlachtet und die mussten nicht mal ihr Schwert ziehen. Was geht denn da ab? Da wollen wir nicht hin. Und dann konnten sie auch noch alles plündern. Es war doch eigentlich eine sichere Sache. Es war doch eigentlich der überlegene Gegner. Ja? Oder der unterlegene Gegner für die Leute außerhalb. Gott hat die Situation komplett umgedreht. Nicht nur umgedreht, ja? er hat nicht nur erfüllt, ja? Sondern er hat überfüllt. Gott hat Überfluss gegeben. Der Teufel kam, um zu stehlen, zu töten und zu rauben, ja, und zu zerstören. Ich aber bin gekommen, um Leben in Fülle zu geben. Das Wort Fülle an dieser Stelle in Johannes 10,10 ist das Wort Überfluss. Ich bin nicht nur gekommen in Fülle, sondern ich möchte überfließend geben. Da, wo der Teufel anfängt, in unserem Leben zu stehlen, zu rauben, zu zerstören, da will Jesus Christus kommen, um Leben in Fülle freizusetzen. Was ist der Weg dahin? Was war der Weg für Josaphat? Der Weg für Josaphat war, dass er Schritte gegangen ist und auf den Herrn geschaut hat. Wenn du in deinem Leben, weißt du, was bedeutet das, die Geschichte für mich? Ja, klar, in der Ukraine erleben wir Krieg, aber was heißt es jetzt wirklich praktisch, Janik? Das ist jetzt schön und gut, jetzt habe ich da von einem Krieg gehört und von all dem. Was heißt es praktisch für mich jetzt hier? Ja, was heißt es praktisch für dich hier? Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns irgendwelche Riesen und irgendwelche Feinde in seinem Leben erlebt, mit denen er konfrontiert ist. Vielleicht ist es Hoffnungslosigkeit, die du regelmäßig erlebst. Oder momentan ganz stark. Vielleicht ist es eine Krankheit in deinem Körper. Vielleicht ist es Ablehnung oder Einsamkeit. Oder vielleicht sind es finanzielle Schwierigkeiten. Vielleicht ist es ein Beziehungsstreit mit einem Freund, mit einem Arbeitskollegen oder mit deiner Frau oder mit deinen Kindern. Vielleicht sind es Kindersorgen. Vielleicht sind es negative Gedanken. Vielleicht sind es fehlende Anerkennung. Du suchst nach mehr Anerkennung. Vielleicht ist es das, dass du eine schwere Kindheit und eine schwere Vergangenheit hattest. Vielleicht ist es das, dass du in Abhängigkeiten lebst oder von anderen Menschen, die in Abhängigkeit leben, beeinflusst wirst. Ja? Vielleicht ist es das, dass du frustriert bist mit deinem eigenen Leben oder mit dir selber oder mit irgendjemandem. Vielleicht ist es das, dass du dich selber verdammst. Oder vielleicht kämpfst du mit Perfektionismus, dass du dich so unter Druck setzt, alles perfekt und richtig und gut zu machen. Oder du denkst, du bist nicht genug. Was auch immer, und es können noch tausend andere Sachen sein. Jeder von uns ist mit irgendwelchen Dingen konfrontiert. Was ist deine Reaktion auf diese Sache? Die fünf Schlüssel, die Josaphat uns mitgegeben hat, zumindest die ich für mich rausgefunden habe, die fünf Schlüssel, die ich gefunden habe, war 2. Chronik 20, Vers 3, gleich im dritten Vers. Josaphat, als die unmögliche Situation kam, er suchte Gott. Er suchte Gott. Ihn zu kennen, ist unsere größte Not. Ja? Wir müssen ihn kennen, Leute. Es geht nicht darum, unsere Nöte in erster Priorität gestillt zu bekommen. sondern es geht darum, ihn in größter Not zu kennen. Kennst du ihn und kennt er dich? Wie kann er dich kennen? Wie kannst du ihn kennen? Indem du bei ihm bist. Wie bist du bei ihm? Indem du dich absonderst und dir Zeit nimmst, mit ihm zu reden und ihn reden zu lassen. Unsere größte Not ist, ihn zu kennen, weil er alleine diese Dinge stillen kann. Selbst wenn Menschen sich besser dir gegenüber verhalten, du wirst wieder irgendwann in die Situation kommen. Selbst wenn alle Dinge super laufen, du wirst wieder Hoffnungslosigkeit erleben. Wo lässt du das stillen? Wo lassen wir diese Dinge stillen? Gott zu suchen ist der erste Schlüssel. Auf Gott zu schauen ist der zweite. Sie haben weiterhin ihre Augen auf ihn gerichtet. Das ganze Volk, alle, sogar die Kinder. 2. Chronik 20, das war dann in Vers 12, 13. Zwei Verse später kommt der dritte Schlüssel. Wir müssen lernen, von Gott zu empfangen. Sie empfingen das Reden des Herrn. Sie suchten ihn, sie schauten auf ihn und sie empfingen von ihm. Und dann sagt Josaphat, und jetzt glaubt diesem Wort. Glaubt diesem Wort. Ja? Das ist der vierte Schlüssel. In Vers 20, 2. Chronik 20, Vers 20. Glaubt mir. Und der letzte ist, und ich finde es so cool, weil das meine Lieblingszahl ist, die Zahl 22. Gott redet so viel durch die Zahl 22 zu mir und mir ist es jetzt das erste Mal erst aufgefallen. 2. Chronik 20, Vers 22 sagt Josaphat, wir stellen die Lobpreiser vorne hin und wir fangen an, Gott anzubeten. Nicht wir kämpfen, sondern wir beten ihn an und er wird für uns kämpfen. Fang an, in diesen Situationen, wo du, was auch immer du erlebst, was auch immer du spürst, wie auch immer es dir geht, fang an, auf deine Knie zu gehen und Gott anzubeten. Nicht nur, Herr, Herr, hilf mir. Fang an, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Gott, ich lobe dich, dass du der Größte und der Beste und der Tollste und der Schönste bist. Ich liebe dich einfach nur. Ich schütte mein Herz vor dir aus. Ich fang an, wie der Simon gesagt hat. Ich fange an, nach deinem Reich zu trachten. Ja? Ich fange an, so anzubeten, wie die Annette am Anfang die Einleitung gemacht hat. Jetzt habe ich kein Lobpreisteam, das das ganze Ding für mich macht. Ich habe das nicht. Aber ich fange an, mich in mein Zimmer zu begeben und zum Herrn zu schreien. Und das kann jeder. Und egal, wie schräg du klingst, es ist völlig egal. Dem Herrn geht es um dein Herz. Ihm geht es darum, dass du dein Herz zu einem Opfer machst und es auf seinen Altar legst. So wie diese Maria im Neuen Testament, die alles, was sie hatte, vor dem Herrn ausgeschüttet hat. Dieses Öl komplett ausgegossen hat. Und die Jünger haben gesagt, was für eine verrückte Frau, wie kann sie das machen? Das ist so viel wert wie mehrere Jahreslöhne oder wie ein Jahreslohn. Wie kann sie das tun? Die hat verstanden, dass beim Lobpreis was passiert. Und ich glaube nicht, sie hat es gemacht, um was zu bekommen. Sie hat Gott angebetet. Und wisst ihr, was da passiert in diesen Situationen? Wisst ihr, was da passiert? Da passiert ein Austausch. Wenn wir anfangen, sein Angesicht zu sehen, fängt er plötzlich an, uns Identität zu geben, in dein Herz zu reden, nahe zu kommen. Und seine Nähe ist alles, was wir brauchen. Seine Nähe ist wirklich alles, was wir brauchen. Die erfüllt diese Dinge. Diese Nähe des Herrn erfüllt diese Dinge. Ich habe das jetzt erst die letzten Wochen wieder erlebt. Ich hatte immer wieder eine Situation, wo in meinen Kopf gekommen ist, wo ich wirklich hoffnungslos war. Ja? Und an einem Abend, das war ein Freitagabend, war ich in meinem Zimmer und mir sind einfach nur noch die Tränen gekommen. Und 2 Stunden lang habe ich mein Herz vor dem Herrn ausgegossen. 2 Stunden lang ging das und ich habe ein Lobpreislied laufen lassen. Da geht es um das Fundament des Jesus Christus alleine. Und ich konnte es nicht singen, Leute, weil ich in dem Moment nicht mal glauben konnte in meinem Herz. Und ich habe aber mich trotzdem entschieden, ich lasse das laufen, bis es mein Herz so sehr einmariniert, ja, dass ich anfangen kann, es zu glauben. Und es lief in Schleife und in Schleife und in Schleife. Und irgendwann konnte ich anfangen, die ersten Zeilen mitzusingen. Und ich habe angefangen, ihn zu anbeten. Und er kam. Er kam, Leute. Er kommt, wenn wir ihn suchen. Und er fängt an, diese Dinge zu erfüllen, was auch immer das ist, mit was du kämpfst. Such ihn. Nur er stillt. Und das ist für mich nämlich die wesentliche Waffe. Die wesentliche Waffe ist dieses Gott zu anbeten, egal der Umstände. Wie oft habe ich es erlebt, in Situationen, wo ich Schmerz hatte, in Situationen, wo was Schlimmes passiert ist, wann auch immer ich es geschafft habe, das zu meiner Priorität zu machen, hat Gott angefangen zu wirken. Zuerst in mir und dann ganz oft auch in den Umständen. Oder die Umstände waren dann nicht mehr relevant. Geh auf deine Knie. Lasst uns das tun. Lasst uns zu einer Generation werden, die als erste Priorität ihn hat, ihn zu suchen und ihn zu kennen. Ja? Ihn zu erheben und ihn zu anbeten. Eine Generation von Anbetern und Liebhabern. Das ist unser geistlicher Kampf. Und dann fängt Gott an, die Kämpfe für dich zu kämpfen in deinem Leben. Puh. Und dann fängt er an, noch mehr Segen auszuschütten, wie du dir davor vorgestellt hast. Weil davor wolltest du nur die Situation gelöst haben. Nee, Gott fängt dann an, die Situationen zu lösen und noch einen Segen obendrauf zu setzen. Weil du gelernt hast, gebahnte Wege in deinem Herz zu haben, auf ihn zu schauen und ihn zu suchen und ihn zu erleben. Ja. Er hat mehr als genug für dich und für mich. Weil so ist er einfach. So ist er einfach. Ein Papa, der uns so unfassbar liebt, uns so reich austeilt. Geburtstagsparty mit dem Papa zu feiern, ist das Allerbeste, hey. Da kommen so tolle Dinge. Spricht er plötzlich. Wisst ihr, bin kein großer Geschenktyp. Aber wenn er zu mir sagt, Yannick, ich bin so stolz auf dich. Wenn du das von ihm hörst, das verändert alles. Das ist so wertvoll. Er hat alles, was wir brauchen, Leute. In ihm ist alles, was wir brauchen. Und Lobpreis kommt nicht über uns. Wahrer Lobpreis ist, was uns was kostet. Im Himmel wird es einfach. Im Himmel beten wir ihn einfach an, weil da kostet es nichts mehr und da geht es uns gut und da ist alles Hammer. Hier ist das Geschenk des, dass es uns was kostet. Es kostet uns eine Entscheidung, es kostet uns Schmerzen, es kostet was. Aber das ist das Opfer, wo dann sein heiliges Feuer kommt und dieses Opfer anzündet. Und dieser Weihrauch zum Herrn aufsteigt. Dieser Wohlgeruch dieses Fleisches, das anfängt, auf dem Grill zu brutzeln. Ihr merkt, wie leidenschaftlich ich bin, wenn es darum geht. Auch nur, weil es anfängt, weil ich selber anfange zu erkennen, wirklich diese Waffe zu erkennen und auch zu erleben, was da passiert. Das ist so gut. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, Matthäus 6, 33. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und da ist eine Riesenliste davor, wo es um alle möglichen Sorgen geht, die Menschen hatten. Ja? Da geht es nur um Sorgen. Und dann sagt Jesus, ja, aber trachtet zuerst nach meinem Reich. Was ist das Reich? Da steht Königsherrschaft. Wer ist der König? Jesus. Trachtet zuerst nach mir. Ja? Und nach dem, wie ich mein Königreich aufbaue. Trachtet zuerst nach mir. Was ist Trachten? Neue Genfer übersetzt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Es soll dir zuerst darum gehen. Such ihn zuerst. Such ihn zuerst und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Also all die Sorgen werden beantwortet werden. So seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug.